Verbietet das Urhebergesetz die Vernichtung von Kunstwerken? Diese Frage beantwortet uns die Rechtsanwältin Cornelia Bauer anhand interessanter Beispiele in der heutigen Folge vom Business Talk am Kudamm. Der BGH hat in den letzten beiden Jahren mehrere Urteile gefällt zur Werkvernichtung von Künstlern. Worum ging es bei den Rechtsstreitigkeiten?
Also im Februar 2019 hat der BGH tatsächlich am gleichen Tag in drei Fällen entschieden, in denen es um die Werkvernichtung ging und die Kläger, also die Urheber der Werke, gegen die Vernichtung vorgehen wollten. Zwei Fälle betrafen dieselbe Künstlerin, Nathalie Braun-Behrens, die gegen die Kunsthalle Mannheim geklagt hat, wo ihre Werke eben als feste Installationen angebracht waren. Über circa nach 3, 4 oder 5 Jahren ungefähr fing dann die Kunsthalle an, die Werke zu entfernen wegen großen Umbaumaßnahmen. Also die Kunsthalle Mannheim, muss man wissen, besteht aus drei Teilen, dem Mitzlaff-Bau, dem Billing-Bau und dem beide verbindenden Athene-Trakt. Und der Mitzlaff-Bau ist komplett abgerissen worden und die Kunstwerke befanden sich im Billing-Bau und im Athene-Trakt, aber durch diese Gesamtsanierungsmaßnahmen waren eben auch die Kunstwerke betroffen und sollten dann komplett entfernt werden und durch neue Kunstwerke ersetzt, beziehungsweise die Ausstellungsfläche eben für andere Ausstellungen statt freigegeben werden. Und das waren die Fälle, da ging es eben um zwei Installationen. Die eine Installation Hall von Mannheim ist eine Installation, die über 4 Stockwerke ging, in diesem Athene-Trakt, eben durch Löcher im Boden auch verbunden war. Und das andere war eine Lichtinstallation in der Kuppel des Billingbaus. Die Künstlerin hatte die gegen auch Bezahlung, beziehungsweise das Honorar musste separat eingeklagt werden, aber es war ein Betrag vereinbart, die Kunstwerke dort erstellt. Und die vertragliche Grundlage war teilweise ein bisschen unklar, weil es gab als Leihgabe oder Dauerleihgabe bezeichnete Dokumente. Andererseits war es auch fast eher wieder ein Kaufvertrag. Allerdings spielt bei der BGH-Rechtsprechung eben keine Rolle, wer der Eigentümer ist. Das heißt, die Urheberinteressen bestehen neben den Eigentümerinteressen, sodass auch wenn die Person, die im Besitz der Kunstwerke ist, Eigentümer geworden ist, der Urheber eben noch dagegen vorgehen kann, aus seinen Interessen heraus. Der andere Fall betraf eine ganz andere Sachlage. Das waren 2 Schwarzlichtkünstler, die unter dem Namen Sinneswandeln tätig sind und die eine Schwarzlicht-Minigolfanlage gestaltet haben. Insbesondere haben sie 2 Installationen eingebracht und das war zum einen eine relativ große Brunneninstallation, die aus sehr vielen einzelnen filigranen, handgefertigten Elementen bestand und ein Planetensystem, also unser Sonnensystem, gezeigt hat mit einem Kind leuchtenden kleinen Figur, die auch handgefertigt war, die die Erde wieder zurück in dieses Sonnensystem legt. Also warum das so genau eine Rolle spielt, da kommen wir später noch zu. Und das andere war eine Sterninstallation, die eben ein sehr einzigartiges Kunstwerk, das nur dieser Künstler herstellt und selbst erfunden hat sozusagen. Eine Sterninstallation, die aus Wollfäden gespannt ist in einer gewissen Geometrie und handgeknüpft. Über Kopf muss das allerdings schon an der Decke angebracht stattfinden auf ein Eisengerüst mit in diesem Fall eben 10.000 handgeknoteten Verknüpfungen hergestellt wird und dann an einen Motor angeschlossen, der, wenn das Werk sich dann dreht und der Betrachter liegt darunter, eine optische Illusion hervorruft, dass sich der Raum eben stillsteht nach einer Weile und der Stern sich, der Raum sich dreht und der Stern stillsteht. Also das, der große Unterschied jetzt bei diesen Fällen der Künstler ist, dass eben zum einen um Kunst im musealen Kontext geht, also um Kunst, die im Museum ausgestellt wird und dadurch vielleicht auch auf dem Markt schon einen gewissen Wert erreicht oder ihr zugesagt wird. Und im anderen Fall ging es eben eher um Künstler der Subkultur, die zwar auch in ihrer Nische als Pioniere sozusagen bestimmten Ruf erlangt hatten schon und viele Ausstellungen gemacht hatten, aber eben nicht im Rahmen des etablierten Kunstmarktes.
Jetzt hatten Sie unter anderem auch gesagt, auch wenn sich der Eigentümer ändert, trotzdem bestehen die Urheberrechte. Dann verstehe ich jetzt nicht, warum der BGH die Urteile zur Werkvernichtung gefällt hat.
Also der Eigentümer, früher wurde von vielen Gerichten angenommen, dass der Eigentümer, der ja eben auch ein im Grundgesetz geschütztes Recht hat, über sein Eigentum erstmal so zu verfügen, wie er das möchte, auch im Falle von urheberrechtlich geschützten Werken, also Kunstwerken, das Recht hat, diese zu vernichten im Sinne seiner Eigentumsfreiheit. Das war aber höchst umstritten und wurde auch über 100 Jahre nicht höchstrichterlich geklärt. Man hat sich immer zuletzt noch auf ein Urteil des Reichsgerichts von 1912 bezogen, in dem eigentlich auch nicht mal ausdrücklich darüber entschieden wurde, aber trotzdem haben die Instanzgerichte sich das immer wieder vorgenommen. Der Eigentümer, also viele haben sich dann auf die Meinung fokussiert, die Eigentümerinteressen überwiegen und die Urheberinteressen müssen dahinter zurückstecken, beziehungsweise das Urheberrecht regelt gar nicht ausdrücklich die Werkvernichtung und deswegen ist sie auch nicht verboten. Der BGH hat jetzt gesagt, nein, es gibt diesen Artikel 14, der eigentlich vor Entstellungen und Beeinträchtigungen des Werkes schützt, die geeignet sind, die persönlichen geistigen Interessen der Urheber zu gefährden. Und darunter hat der BGH nun die Werkvernichtung gefasst und gesagt, er schließt sich der Meinung an, dass die Werkvernichtung eben die schärfste Form der Beeinträchtigung eines Werkes ist und deshalb von diesem Artikel erfasst sein muss. Von diesen Paragraphen erfasst sein muss, trotzdem es eben nicht ausdrücklich als Werkvernichtung dort bezeichnet ist. Aber unter den Oberbegriff der Beeinträchtigung fällt. Das heißt, wenn ein Werk komplett zerstört wird, unabhängig davon, wer der Eigentümer ist, kann der Urheber unter Umständen Rechte geltend machen und die Vernichtung verbieten, aus diesem Paragraph 14 Urhebergesetz heraus. Und da ist eben wichtig auch zu wissen, dass es hier um die Abwägung dann kommt man, wenn man prinzipiell erstmal sagt, es hat eine vollständige Vernichtung stattgefunden, dann kommt man in die Abwägung zwischen den Interessen des Eigentümers und den Urheberinteressen, wo der BGH nochmal ganz klar gesagt hat, also die Urheberinteressen, die leiten sich auch aus Artikel 5 des Grundgesetzes ab, der eben nicht nur das Werk schaffen, nämlich die Kunstfreiheit, Werke schaffen zu dürfen in jeglicher Form oder größtmöglicher Freiheit, sondern auch den sogenannten Wirkbereich, nämlich in seinem Werk fortzuleben und auch den gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikationsprozess durch sein Werk eben zu beeinflussen.
Mhm. Sie hatten ja auch gesagt, seit 1912 besteht dieses Gesetz bzw. wurde nicht mehr angerührt. Das heißt, diese beiden Urteile, wie hat das jetzt die Rechtsprechung verändert?
Also es hat die Rechtsprechung insofern verändert, dass die Gerichte immer erstmal prüfen müssen, wenn eine Vernichtung stattgefunden hat, welche Interessen überwiegen und nicht mehr wie bisher eben sich der Meinung anschließen können, Werkvernichtung ist gar nicht verboten. Insofern müssen wir gar nicht mehr weiter prüfen. Das ist die Folge aus diesen Urteilen, dass immer eine Interessenabwägung stattfinden muss. Im Rahmen dieser Interessenabwägung wird dann eben versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen diesen widerstreitenden Interessen, die natürlich in jedem individuellen Fall ganz unterschiedlich sein können. Ob man sagt, da muss der Eigentümer auch das Recht haben, das Werk zu entfernen? Oder ob man eben sagt, nein, da überwiegen die Urheberinteressen wirklich am Bestand und der Fortexistenz des Werkes.
Das heißt, hat der BGH jetzt ganz klar, also so eine harten Kriterien definiert, eben über diese Urheberrechte und Eigentümerrechte oder ist das eher doch, sind das eher so schwache Abstufungen, wo man individuell schauen muss?
Also man wird immer individuell schauen müssen. Es wird jetzt auch spannend bleiben und ganz interessant sein, welche Folgefälle sich jetzt daraus ergeben. Und ich kann an die unterschiedlichsten Konstellationen denken, die jetzt vor Gerichte kommen könnten, aber nicht müssen. Also man wird auch sehen, wo sind auch in der Praxis die Interessen, dann überhaupt solche Rechtsstreitigkeiten zu führen. Der BGH hat sehr schöne und sehr klare Segelanweisungen gegeben, wie man das nennt. Das heißt, die unterinstanzlichen Gerichte, Kammergerichte, Oberlandesgerichte wissen jetzt, wohin der Wind weht. Und das sind ziemlich klare Kriterien. Zum Beispiel hat er gesagt, es kommt darauf an, ob es ein Unikat ist oder ein Vervielfältigungsstück. Also bei Vervielfältigungsstücken wird man oft schon gar nicht eine vollständige Werkvernichtung haben, weil es das identische Werk noch mehrmals gibt. Bei Unikaten ist man dann eben bei der Vernichtung des Werkoriginals. Dann kommt es darauf an, ist es Kunst zum Gebrauchszweck, also angewandte Kunst oder bildende Kunst, die zweckfrei ist. Dann ist ein wichtiger Faktor, der jetzt eben auch bei diesen Präzedenzfällen eine große Rolle gespielt hat, sind die Kunstwerke unlösbar mit Gebäuden verbunden oder können sie eben entfernt werden und dem Künstler zurückgegeben werden? Ist das der Fall, wird wohl so vermute ich in ganz vielen Fällen die Folge sein, dass der Eigentümer zwar nicht zum vollständigen, dauerhaften Erhalt des Werkes verpflichtet ist, aber zumindest dazu verpflichtet ist, die Rückgabe anzubieten, weil eben diese persönlichen geistigen Interessen des Urhebers auch damit, Rechnung getragen werden kann, dass man sagt, naja, wenn dir so viel an deinem Werk liegt, dann kannst du es eben wieder abholen, aber der Eigentümer dadurch nicht belastet wird, was ja viel die Befürchtung war, dass da eine übermäßige Last auf die Eigentümer zukommt, zu sagen, ich muss jetzt auf alle Ewigkeit Werke erhalten bis 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers.
Ich sag mal so plakativ gesprochen, wenn ich jetzt in die Rolle oder in die Vorstellung des Künstlers gehe, dann bekommt er vielleicht sein Werk zurück, was über 4 Etagen hing. Und klischeehaft gesprochen ist es ja oft so, dass Künstler auch nicht so viel Geld haben, wohnt vielleicht in seiner Einzimmerwohnung mit 24 Quadratmetern und bekommt dann seine Installation, die da über 4 Etagen gehangen hat. Das ging jetzt bei mir gerade so als Bild durch.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also man wird das auch berücksichtigen müssen, dass es gerade bei solchen Installationen oft gar nicht möglich ist oder keinen Sinn macht, zurückzugeben, weil die Künstler es erstens nirgends anders ausstellen können, gerade wenn es direkt für diesen Ort konzipiert ist. Dann macht es natürlich weniger Sinn mit dem Rückgabeangebot. Insofern kann schon durchaus die Rechtsprechung dazu führen, dass man in einzelnen Fällen sagt, das muss tatsächlich dort an diesem Ort verbleiben. Gab es auch in der Vergangenheit schon Fälle, die das auf anderem Wege, aber auch im Ergebnis so entschieden haben. Und insofern kommt es eben tatsächlich immer auf die individuellen Umstände an. Ganz oft ist das eben das Argument der Künstler, auch sie haben für ein sehr geringes Honorar die Installationen erstellt, weil sie eben Nutzen darin gesehen haben in der Werbe- und Referenzwirkung durch die Langlebigkeit des Werkes oder tatsächlich auch rein emotional kommunikative Interessen, dass sie sagen, wir wollen unbedingt der ganzen Welt unser Werk zeigen und das am besten für die nächsten 100 Jahre. Und dann sollte man natürlich auch diese Interessen berücksichtigen oder im Voraus gleich dem entgegenwirken und sagen, so sehen wir das aber nicht. Und dann steigen vielleicht die Preise für die Erstellung des Kunstwerks, aber dann kann sich der Eigentümer ja auch vorbeugend sozusagen versichern lassen, dass dann mit der Zerstörung, gegen die Zerstörung auch nicht vorgegangen wird.
Ja, jetzt haben Sie ja auch schon so ein paar Zukunftsszenarien ausgebaut, ne? Also was eben die Bedeutung dieses BGH-Urteils einfach auch für die Zukunft mit Umgang mit Kunst bedeutet.
Genau. Also das wird sich auch im Laufe der Zeit mit der weiteren Rechtsprechung noch rauskristallisieren. Das Kammergericht in Berlin war jetzt das erste Gericht, das eben nach Zurückverweisung des Minigolf-Schwarzlichtfalles den ich ja lieber Quelle des Sonnensystems nenne, so hieß nämlich die Brunneninstallation, das klingt etwas schöner als Minigolf. Viele wundern sich ja auch über diesen Kontext, aber es waren tatsächlich Künstler, die sonst in ganz anderem Zusammenhang und reinen Kunstausstellungen und auch im Rahmenprogramm der Documenta und so weiter eben ausgestellt haben. Also das heißt, es war jetzt nicht reine Dekoration für eine Minigolfanlage. Es wird sehr viele Konstellationen in der Zukunft geben, bei denen sich die Frage eröffnet. Vielleicht nicht immer unbedingt am Ende vor den Gerichten landet, aber es wird sich so viel ändern, dass da mehr Sensibilität entsteht für die immateriellen Interessen der Künstler, dass die einfach stärker geschützt sind und auch mehr Berücksichtigung finden müssen, sowohl bestenfalls natürlich präventiv in der Vertragsgestaltung und notfalls eben auch im Nachhinein, indem die Urheber jetzt durch diese Urteile mehr Rechte und mehr Mittel in der Hand haben, zu sagen, es kommt nicht nur darauf an, was mein Werk materiell wert ist, sondern auch meine, wie die Gerichte so schön sagen, wenn das Band zwischen Urheber und seinem Werk zerschnitten wird, dann kann da auch Geldentschädigung oder Schmerzensgeld fällig werden.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst, kann man das so ganz klar sagen, dass ein Künstler die Zerstörung seines Werkes durch den Eigentümer juristisch verhindern kann?
Er kann es versuchen, sagen wir mal so. Faktisch ist es natürlich manchmal schwierig. Man kann, wenn man, es wird schon oft die Frage sein, weiß der Urheber im Voraus, dass sein Werk die Zerstörung droht? Wenn ja, dann könnte er im Eilverfahren vor den Gerichten versuchen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, nämlich es zu unterlassen, das Werk zu zerstören. Das wird in ganz vielen Fällen nicht praxisnah sein. Insofern, wenn der Künstler es im Nachhinein kann, er natürlich faktisch gegen die Zerstörung nichts mehr tun. Wenn es aber möglich ist, das Werk wieder herzustellen, was jetzt zum Beispiel bei den Mannheimer Kunsthalle-Fällen wohl teilweise der Fall war und dann auch die Künstlerin Anträge gestellt hat, die in die Richtung abzielten, dass man eine Wiederherstellung des Werkes verlangen kann.
Auch da vielleicht nochmal so vorausschauen, welche Vorkehrungen sollten Künstler und auch Käufer treffen, damit es eben gar nicht erst zu Rechtsstreitigkeiten kommt?
Also es sollte ganz klar kommuniziert werden, was sich beide Vertragsparteien wünschen. Das ist eine generelle Regel, die ich immer ans Herz lege, wenn man zusammenarbeitet. Und im Blick auf diese Rechtsprechung sollte eben wirklich möglichst klar definiert werden, wie lange soll das Werk an einem Ort verbleiben, ist es ein Kaufvertrag und der Eigentümer soll dann die volle Verfügungsgewalt haben oder eben gerade nicht, soll es eine Mindestdauer geben, in welchem Zeitraum das Werk fortbestehen oder an dem Ort installiert bleiben soll. Das hat sich auch in diesen Fällen jetzt gezeigt, da die so facettenreich waren, haben sich ganz viele Fragen schon teilweise jetzt geklärt oder Orientierungshilfen gegeben, dass man auch überlegen muss, alleine die Bezeichnung als permanente Installation oder als Dauerleihgabe, also das sind keine ausreichenden Begriffe, die den dauerhaften Bestand suggerieren sollen. Hat man aber zum Beispiel in einem Vertrag ganz ausführliche Wartungsaufträge oder auch Erhaltungsinteressen formuliert, dass man sagt, so und so unter den Konditionen nur kann das Werk so erhalten bleiben, dann ist natürlich die logische Schlussfolgerung, das Werk sollte wohl auch eine gewisse Dauer dort bleiben. Also um die Frage zu beantworten, Sie können im Vertrag alles natürlich erstmal regeln. Wichtig ist, dass man, wenn das Werk nicht dauerhaft verbleiben soll oder erhalten bleiben soll, dann sollte man Regelungen treffen, inwiefern ist eine Rückgabe an den Künstler geschuldet und dann da auch am besten ganz klar vereinbaren, gut, wie muss ich den kontaktieren, welche Frist muss ich setzen zum Abbau und so weiter. Und umgekehrt sollte aber auch der Künstler sich schützen und jetzt nicht prinzipiell davon ausgehen und sagen, mein Werk darf nie vernichtet werden, sondern er müsste auch darauf achten, dass wenn er eben an einem langfristigen Fortexistenz des Werkes interessiert ist, dass er dann das auch ausdrücklich nochmal kommuniziert.
Vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke.
Ja, danke.